Es ist die 571. Ausgabe der Big Show hier bei Sportradio 360. Und jetzt werdet ihr euch wundern, was ist das denn für eine Stimme? Die kennen wir nicht. Vielleicht kennt ihr sie, habt ihr an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört. Ich bin Sascha Staat, ich bin nicht Jens Hulber, ich bin auch nicht Nicolas Matin. Ihr findet mich übrigens unter meinem Namen auch bei Twitter. Da treibe ich so ein bisschen mein Unwesen und quatsche vor allem über Borussia Dortmund und viel über Handball. Aber sowohl der Producer als auch Nicola sind unverschämterweise diese Woche gleichzeitig in Urlaub. Und dann hat Jens mir eine E-Mail geschrieben, ob ich ihm denn helfen könnte. Und da habe ich gesagt, natürlich, als großer Fan dieser Plattform, da werde ich mich auf jeden Fall damit befassen, was ich so thematisch auch liefern kann. Und dann gab es ein paar Vorschläge. Motorsport gibt es unter anderem heute. Es gibt ein bisschen Baseball, natürlich Fußball. Wir sprechen über die Europameisterschaft der Frauen in England. Leider hat Deutschland das Finale verloren. Dann sprechen wir ein bisschen über den DFB-Pokal, über Borussia Dortmund. Baseball habe ich gerade schon gesagt und Motorsport auch. Und Jens am Ende der Sendung kümmert sich dann noch um Tennis. Er war unter anderem in Kitzbühel. Da ist er, glaube ich, jedes Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wir starten aber direkt mal durch und ich begrüße Jan Platte von der Zone. Schönen guten Tag.
Hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist, auch relativ kurzfristig. Und du hattest ja die Gelegenheit, das Finale für der Zone zu kommentieren in London, beziehungsweise dann aus Ismaning. Aber Fakt ist, du hast es begleitet und ich glaube, die Gelegenheit haben, so etwas begleiten zu dürfen, das kann man schon so formulieren, weil es eine tolle Geschichte, auch für einen Kommentator.
Definitiv du. Ich hatte das Vergnügen, auch ab dem zweiten Spieltag in der Gruppe jedes Spiel der DFB-Frauen kommentieren zu können, mit unterschiedlichen Expertinnen an meiner Seite. Und es hat großen Spaß gemacht, das ganze Turnier auch zu begleiten, viel zu gucken. Also es war ja tatsächlich ein richtiges Vergnügen den ganzen Juli über.
Es ging ja los mit einer Hiobsbotschaft. Alex Popp hat sich verletzt, muskuläre Probleme beim Aufwärmen. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe das tatsächlich so kurzfristig mitbekommen, dass ich erstmal die Expertin Turit Knag, die an meiner Seite saß, mit großen Augen angeguckt habe, denn sie hat die letzte Saison ja in Wolfsburg gespielt, kennt Alex Popp gut, ist bestens vernetzt. Und als wir beide das Svenja Huth haben stehen sehen vor der Keeperin Merle Froms, haben uns erstmal gewundert. Ich habe aber auch gedacht, so mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, vielleicht turnt Alex Popp da auch noch irgendwo woanders rum, weil die sich dann vielleicht um die Aufgabe kümmern muss, gleich ihre Spielerin, zum Beispiel Prince William, vorzustellen. Also in Wembley gibt es ja auch immer mal, auch vor dem Pokalfinal in England, dann eben diese Gepflogenheit, dass die Kapitänin oder der Kapitän dann die Mannschaft vielleicht noch mal vorstellt, wenn da jemand Honoriges auch mit auf den Rasen kommt. Und irgendwie haben wir uns dann aber so nach 30 Sekunden nochmal angeguckt und haben gedacht, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Und dann hat man Alex Popp da draußen stehen sehen. Aber ganz ehrlich, da wir auch selber dann in der Vorberichterstattung waren, 15, 20 Minuten vorher und auch gar nicht die Möglichkeit hatten, das Warmmachen dann irgendwie noch zu genauer zu beobachten, waren wir einfach komplett überrascht, weil es war ja auch nichts durchgedrungen irgendwie. Und dann war es eben eine ganz kurzfristige Geschichte. Das war natürlich super bitter.
Ich frage mich ja, wie viel das verändert hat oder was anders gewesen wäre mit ihr. Jetzt ist das ja alles immer hypothetisch, können wir tausendmal hin und her diskutieren. Aber ja, ich fand schon, dass natürlich vor allem ihre Spielweise halt so prägnant ist und so anders auch als von allen anderen deutschen Spielerinnen, eben diese Wucht, die sie auch mitbringt. Das ist ja fast schon einmalig im Frauenfußball.
Wir haben alle gesehen, welche Qualitäten sie hat. Nach einem wahnsinnig schwierigen letzten Jahr für sie, in dem sie viel verletzt war und sich zurückkämpfen musste, hat sie gezeigt, wie gut sie immer noch ist, vor allen Dingen auf dieser Position, die sie ja doch so sehr mag und so wunderbar ausfüllen kann als Mittelstürmerin. Und man hat in diesem Turnierverlauf, finde ich, auch gesehen, denn es gab viele wichtige, große Spiele, besondere Spiele, selbst in der Gruppenphase, das zweite Spiel gegen diese so hochgelobten Spanierinnen, wo sie das großartig gemacht hat. Und sie ist einfach eine Spielerin auch, die wächst mit den Aufgaben. Und das ist, finde ich, ein großer Unterschied zu denjenigen, die sie eben ersetzen sollten. Das sind ganz tolle Spielerinnen, eine Lea Schüller beispielsweise, auch eine Tabea Wasmuth. Aber die sind eben, sage ich, meine Meinung, und da werden sie sicher noch hinkommen, gehe ich auch von aus, aber dann ein Stück weit beeindruckt natürlich auch von so einem von so einem großen Spiel, von so einem großen Stadion, von der ganzen Bedeutung. Das ist ja auch nur allzu menschlich. Und Alex Popp ist halt mit ihren 31 Jahren, hat sie schon viel erlebt, zwar war ihre erste Europameisterschaft, aber die hat sie ja so genossen, in diesen K.O.-Spielen und auch in den wichtigen Gruppenspielen dann da zu sein und ihre Rolle zu übernehmen und dem Team so sehr zu helfen. Und ja, die hat unfassbar doll gefehlt. Also das kann man, finde ich, gar nicht anders sagen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und genau das, was du jetzt geschildert hast, das war für mich das Problem, dass die anderen Spielerinnen sehr respektvoll damit umgegangen sind, dass sie halt in Wembley spielen vor 90.000 und so weiter. Ich meine, das ist eine tolle Sache. Alle haben sich sicherlich darauf gefreut, aber man ist ja dann auch nervös. Und ich fand, das hat man dann auch im ersten Durchgang schon relativ lange gemerkt.
Finde ich auch. Du, das war die ganzen ersten 45 Minuten zu spüren, dass ja, auch die englischen Verteidigerinnen jetzt irgendwie mit dem nötigen Respekt natürlich den Offensivspielerinnen des DFB gegenübergetreten sind. Aber die Anwesenheit einer Alexandra Popp, und du hast es richtig gesagt, das ist natürlich hypothetisch, aber ich bin fest der Meinung, dass ihre Anwesenheit was ganz anderes ausgelöst hätte, auch mit der Defensive der Engländerinnen, weil Millie Bright und auch eine Leah Williamson sicher immer beide auch ein Auge drauf gehabt hätten. Wo ist die gerade? Es hätte ganz andere Möglichkeiten gegeben auch für die anderen, die dann um Alex Popp rumschwirren, eine Svenja Hut oder auch eine Jule Brandt, aber die ja waren mit der Aufgabe, würde ich auch sagen, in den ersten 45 Minuten dann hier und da zumindest doch ein bisschen überfordert, was gar nicht zu kritisch klingen soll, sondern eben auch ganz natürlich ist, weil diese Mannschaft sich auf vielen Positionen ja auch noch in einer ja, anfänglichen Entwicklung befindet. Also wenn wir von Jule Brandt reden, die 19 ist, Tabea Wasmuth ist natürlich ein Stückchen älter, aber hat jetzt auch letzte Saison erst den Schritt gemacht zu einem Top-Club mit Wolfsburg und auch eine Lea Schüller, zwar gerade Deutschlandfußballerin des Jahres geworden, aber hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf dem absoluten Top-Niveau. Und ja, das hat eine Weile gedauert, aber dann hat man gemerkt, was auch immer in der Halbzeit von wem auch immer gesagt wurde, das waren richtige Worte, weil es wurde plötzlich viel mehr zusammengespielt, es wurde mutiger gespielt, man hat sich mehr getraut, auch man musste sich, glaube ich, erstmal so ein bisschen eben auch dran gewöhnen, an dieses ganze Ereignis in Wembley.
Und als sie das dann getan haben, hast du es jetzt angesprochen, nach dem Seitenwechsel sind sie deutlich selbstbewusster aufgetreten und haben eben diese Nervosität abgelegt. Und ich fand das genau in die Phase rein, wo Deutschland eigentlich die bessere Mannschaft war, England dieses Tor gemacht hat. Und es war ein fantastisches Tor, ein richtig toller Abschluss, überlegt gemacht, eben nicht hektisch. Muss man auch mal den Hut ziehen, war super gespielt.
Ja, ganz klar. Und wir hatten in den Tagen vor dem Endspiel Turit Knag, eben die Expertin, unser Leiter der Sendung, Max Stubeus, der des Finales, und ich auch nochmal die Köpfe zusammengesteckt. Und wir haben natürlich auch hören wollen von Turit, was sind denn wichtige Punkte irgendwie, wie man auch gegen England spielen muss. Und sie hat als erstes gesagt, lasst Kira Walsh nicht aufdrehen und diese Pässe nicht spielen, denn die Spanierinnen, die haben es ein bisschen vorgemacht mit einer Bonmati, die sich sehr um Kira Walsh gekümmert hat. Die Schwedinnen haben es im Spiel davor, zumindest in der ersten halben Stunde, richtig gut gemacht, dass man sie zugestellt hat und ihr eben solche Pässe nicht ermöglicht hat. Und das war das Paradebeispiel dafür, dass wenn du ihr zu viel Platz lässt im Zentrum und hinten halt ja auch ein bisschen zu luftig stehst in der letzten Kette, dass du dann bestraft werden kannst. Aber also diese Ella Thun hat es fantastisch gemacht, der Abschluss mit diesem Lupfer aus 15, 16 Metern, den sie da unter die Latte setzt, einfach nur großartig. Und es war natürlich ein bisschen bitter, in diese wirklich richtig, richtig gute Anfangsphase der zweiten Hälfte aus Sicht des DFB-Teams, sich dann so ein Ding einzufangen. Aber allen voran die herausragend gute Lina Magul hat ja auch weiter irgendwie versucht, was zu bewirken und hat das nicht nur versucht, sondern auch tatkräftig gemacht. Und ich fand auch die Reaktion des DFB-Teams da auf dieses etwas unglückliche 0:1 war wirklich richtig, richtig gut. Und dementsprechend war es auch hochverdient, dass sie dann den Ausgleich gemacht haben und noch in die Verlängerung gekommen sind.
Wir sprechen jetzt gleich noch über den Ausgleich, aber weil du es gerade gesagt hast, es war ja nur ein paar Minuten später, da haben sie den Pfosten getroffen. Und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig für den Kopf, dass man sofort halt zurückschlägt sozusagen, auch wenn dann der Ball eben nicht reingegangen ist. Aber dass man merkt, okay, wir haben zwar jetzt ein Tor kassiert, aber wir sind noch immer drin in dem Spiel. Und es war ja noch lange zu spielen, also locker eine halbe Stunde ungefähr. Und dieser Ausgleich, Also das war ja dann hinterher auch in den Highlight-Videos überall zu sehen, wie dann nachgegangen wird und dann wieder nach vorne und so weiter. Und es war, also die ganze Szene von Anfang bis Ende, einfach ein richtig geiles Tor. Muss man auch mal so sagen. Also wenn das erste Tor von England ein geiles Tor war, dann war das auch ein geiles Tor.
Ja, es geht ja vor allen Dingen los mit englischem Ballbesitz und einer ganz guten Kontermöglichkeit für die Engländerinnen. Und Kathy Henrich hat für mich mit den größten Anteil an dem 1:1 durch Lina Magull, weil sie nicht nur das Laufduell tief in der eigenen Hälfte gewinnt, sondern die Kugel dann auch noch 30 Meter am Fuß nach vorne transportiert und den Ball sehr präzise auf Sid Lohmann spielt, wenn ich das richtig erinnere. Und daraus entsteht dann ja das Ganze. Und ja, es war ein ganz, ganz tolles Tor von einer echt in dieser Szene, nicht nur in dieser Szene, großartigen Kathy Henrich eingeleitet. Die hat dann ja hier und da ein bisschen Pech gehabt, auch beim zweiten Gegentor den Ball nicht richtig geklärt gekriegt. Aber unterm Strich hat sie für mich wirklich ein richtig gutes Finale gespielt. Und ja, es war total verdient, der Ausgleich. Und es war eben aber auch kein Wunder, finde ich, dass Sydney Lohmann daran beteiligt war, die reingekommen ist und sie eben im Vergleich zu der einen oder anderen, die auch reingekommen ist oder auch beginnen durfte, sich schnell wohlgefühlt hat auf dem Rasen von Wembley und die schnell zu ihrem Spiel gefunden hat und die sich was getraut hat und die, ja, die sich gar nicht hat einschüchtern lassen. Und es war ein super Tor mit einem ganz großartigen, auch technischen Abschluss von Lina Magull, die ja 3 Tore gemacht hat in dem Turnierverlauf. Und die hatten alle was ziemlich Schönes, diese 3 Tore.
Ja, tatsächlich. Sie hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und ich finde auch überhaupt, dass nicht nur eine Spielerin mit Alex Popp herausgestochen hat, sondern dass man viele Spielerinnen hatte. Lena Oberdorf würde ich da auch gerne mal erwähnen. Du hast jetzt gerade auch Henrich schon erwähnt, die ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Merle Frohms im Tor. Also eigentlich hat die deutsche Mannschaft durch die Bank weg überzeugt. Das muss man auch mal klipp und klar so sagen. Und sie haben auch einen mitreißenden Fußball gespielt und sie sind dann auch mit einigermaßen Schwung in die Verlängerung gegangen und dann am Ende fällt ein Tor und mich ärgert das halt besonders, weil es nicht irgendwie herausgespielt war, weiß der Geier was, ein toller Spielzug und wo man dann wieder den Hut ziehen muss und sagt, ah, dann hat England das Tor halt gemacht, ja. Nee, es war nach einer Standardsituation und da kommen wir wieder zurück zu Alexandra Popp. Ich glaube, mit Popp wäre dieser Gegentreffer nicht gefallen, weil sie halt nochmal eine ganz andere Präsenz hat im Defensiv-Zweikampf, im Kopfball, im eigenen Strafraum. Das haben wir auch gegen Frankreich sehr explizit gesehen in dem Spiel, wo sie dann nochmal gegen Wendy Renard dann in diese Zweikämpfe reingegangen ist und eigentlich immer das Kopfballduell gewonnen hat. Ja, und dann mit so einem Stochertor gewinnt England das Ding.
Ja. Ich glaube, deine These mit Alex Popp hätte das im Zweifelsfall besser verteidigt werden können. Da gehen viele mit und du hast auch aus meiner Sicht vollkommen recht. Also die hilft natürlich auch sehr bei dem Verteidigen von Eckbällen, von Freistößen, die dann in den eigenen Strafraum reinsegeln. Es war schade. Es war total schade, weil die Torschützin Chloe Kelly dann ja da irgendwie eingerahmt stand von fünf, sechs Spielerinnen des DFB-Teams, die da im Raum verteidigt hatten und hinten dran standen die Frau gegen Frau verteidigt haben und ja, es war irgendwie unglücklich. Es gab eben auch die Möglichkeit, das Ding zu klären. Es ist ja kein schönes Tor gewesen, aber da sind wir wieder bei der Verlängerung, bei einem anstrengenden Spiel, was man schon in den Beinen, in den Köpfen hat. Bei so einer Geschichte, also wenn die sich alle das Tor jetzt nochmal, das Gegentor nochmal angucken, werden sie auch sagen, wie konnten wir das hinkassieren? Aber du hast auch genügend Fußballspiele gesehen, Sascha, in deinem Leben, dass es immer wieder solche Geschichten gibt, die dann eben auch die großen Spiele entscheiden. Und unglücklich, auf jeden Fall. Und dann haben sie es danach aber clever über die Zeit gebracht, die Engländerin.
Ja, sie haben vor allem auch hoch gepresst. Deutschland ist ja gar nicht mehr in die englische Hälfte gekommen. Das fand ich taktisch sehr geschickt. Ich lese aber mal kurz eine Zeile vor aus dem Ticker der Kollegen des Kicker. Den habe ich extra mal aufgemacht. 118. Die Engländerinnen spielen bei einem Eckball auf Zeit. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, Jan, das geht mir schon seit jeher auf den Sack. Egal, wo man es sieht. Die kriegen eine Ecke, dann stehen die da zu zweit und keine Ahnung. Ich würde vielleicht mal die Regel einfach ändern. In den letzten 5 Minuten muss eine Ecke lang ausgeführt werden. Bums, fertig.
den Vorschlag kannst du ja mal abgeben beim obersten Fußballschiedsgericht. Ja, du, letztendlich haben sie ab der 115. angefangen, es sich da hinten gemütlich zu machen in der Ecke des DFB-Teams, da wo Felicitas Rauch verteidigt hat. Das hat sich ja, das haben dann Turit und ich auch gesagt, also die letzten 5, 6, 7 Minuten haben sich auf 20, 30 Quadratmetern abgespielt. Die einen feiern es als Cleverness, als ja auch ein geschicktes Verhalten, eben Deutschland wegzuhalten vom eigenen Tor und sogar von der eigenen Hälfte. Die anderen sagen, es ist unsportlich. Letztendlich kennen wir die unterschiedlichen Formen des Zeitspiels. Die einen sagen, das ist auch eine Kunst. Die anderen sagen, und zu denen, das höre ich raus, gehörst auch du, das kann man nicht machen, das muss man unterbinden. Ja, also ich glaube, man kann keine Regel da in dem Fall vorschieben und sagen, ihr seid verpflichtet, den Eckball 20 Meter zu schießen, sonst gibt es sofort einen Freistoß. Es gab ja genügend Möglichkeiten auch, sich den Ballbesitz zu holen, aber man hat dann Svenja Huth auch in dieser Phase gesehen, die war so sauer und dann irgendwann auch so verzweifelt, dass man sich irgendwie hat auch dazu hinreißen lassen, kleine Fouls zu begehen, ein bisschen Körperkontakt aufzunehmen, den die Engländerinnen dann dankbar angenommen haben. Dann hat man die Bälle auch nochmal ins Ausgeschlagen beim DFB-Team und hat es gar nicht mehr geschafft, nochmal einmal kühlen Kopf zu bewahren, um sich in Ballbesitz zu bringen, um das Spiel vielleicht noch einmal rüber zu verlagern auf die Seite, wo es sich nicht alles so geknubbelt hat. Und dann hätte man ja vielleicht nochmal, denn die Zeit war ja noch da, auch was machen können. Also das ist jetzt auch zwar klar fremdverschuldet gewesen, dass man sich dann nur in dieser Ecke aufgehalten hat, aber mit ein bisschen mehr Coolness hätte man sich da auch befreien können. Das gehört zum Fußball dazu. Und wir haben aber auch, du und ich und ganz viele andere, ja auch schon erlebt, wie Mannschaften dann doch auch nochmal eine gewisse Klarheit gefunden haben, auch in den Schlussminuten einer Verlängerung und sich dann selber durch einen geschickten langen Ball nochmal befreit haben und dann selber auch nochmal ein Tor gemacht haben. Aber Deutschland, ja, war, glaube ich, ein Stück weit auch zu geschockt von diesem 1-2.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen aufs gesamte Turnier, England hat jedes Spiel gewonnen. Dann können wir auch nicht drüber diskutieren, ob es ein verdienter Titel ist oder nicht. Es ist ein verdienter Titel, wenn du jedes Spiel gewinnst. Und sie haben auch Spiele dominiert mit dem 8-0 gegen Norwegen beispielsweise, dann nochmal gegen Nordirland 5-0 gewonnen. Sie haben im Halbfinale 4-0 gegen Schweden gewonnen. Also das ist ein verdienter EM-Titel.
Genau, aber wäre es auf der anderen Seite genauso gewesen, ne? Also denn dann hätte Deutschland auch jedes Spiel gewonnen, hätten sie die Engländer noch besiegt. Sie hatten eben, fand ich auch in der zweiten Hälfte, auch nach dem 1-1, klar das Ziel, nochmal aufs Zweite zu gehen, haben es dann nicht geschafft, aber sich richtig gute Möglichkeiten herauszuspielen, was ein Stück weit schade war. Aber über die Gründe haben wir zum Teil auch gesprochen. Da hat dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Es hat auch bei einigen, die eingewechselt wurden, man hat es bei einer Linda Dahlmann, finde ich, ein bisschen gesehen, auch ja bei anderen, dann nicht dazu geführt, dass sie da so richtig klar nochmal auch geworden sind im Spiel nach vorne. Und du, ja, ich finde auch, also ich konnte es den Engländerinnen am Ende auch total gönnen. Auch wenn das hier und da dreckig war sozusagen, wie sie es dann runtergespielt haben. Aber das gehört dann auch dazu. Und ich finde auch, die haben ein tolles Turnier gespielt. Und das Ding zu Hause zu gewinnen und mit den ganzen Erwartungen, dem Druck und vor allem auch dem steigenden Druck so umzugehen, verdient höchsten Respekt. Und sie haben tollen Fußball gespielt. Größtenteils wirklich tollen Fußball gespielt. Galt jetzt mit Abstrichen nur, würde ich sagen, fürs Endspiel. Weil da waren sie jetzt über die 120 Minuten gesehen jetzt nicht zwingend die bessere Mannschaft, aber auch sie waren jetzt natürlich auch nicht klar das schlechtere Team.
Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen über ein Thema sprechen, das viele in den letzten Tagen diskutiert haben. Also die Einschaltquote, die war natürlich überragend gut. Ich glaube 17 Millionen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber überragend gut. Aber viele hoffen und manche erwarten jetzt auch, dass es dann einen Hype gibt, der sich so ein bisschen durchzieht, dass dann demnächst auch bei Bundesligaspielen, und wir haben ja viele große Vereine, wie beispielsweise Bayern München, der 1. FC Köln hat auch eine Mannschaft in der Frauenbundesliga oder in der zweiten Liga, ich weiß es gerade aktuell gar nicht, der VfL Wolfsburg sowieso, Hoffenheim investiert und so weiter und so fort, der BVB hat seit dem vergangenen Jahr eine Frauenabteilung im Bereich Fußball, dass dieser Hype dafür sorgt, dass demnächst dann vielleicht bei Bundesligaspielen auch mal 10.000, 15.000 Leute in ein Stadion kommen. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Ich habe gestern noch lange telefoniert mit einem Kollegen, der am Sonntag beim Spiel war und der hat gesagt, da war eine unfassbare Berichterstattung, da hätte das Fernsehen auch unfassbar aufgefahren mit ganz vielen Expertinnen, ehemalige Nationalspielerin von England und so weiter. Ja, das mag alles gut und schön sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, es war parallel kein Bundesliga-Fußball beispielsweise oder irgendwas anderes Großes im Männerfußballbereich. Überschätzen wir das vielleicht in unserer Blase, die sich freuen würde, wenn das alles jetzt einen Hype verursacht, der auch anhält? Oder bist du da ähnlich skeptisch wie ich?
Also grundsätzlich gab es, glaube ich, doch Männerfußball parallel, da, weil im DFB-Pokal wurde ja gespielt.
Ja, aber kein Pay-TV, ne?
Kein richtig großes, okay, genau, nichts Öffentliches, wäre auch komisch gewesen. Wobei, klar, angesichts der Terminierung war das, glaube ich, gab es dann eben da so eine kleine Kollision mit dem DFB-Pokal, die aber, glaube ich, auch nicht weiter schlimm waren. Genau, du hast es gesagt, zu den 20 Millionen auf die Zone kamen noch 18 auf den Öffentlich-Rechtlichen. Also es haben viele Leute geguckt und ich verstehe, dass man jetzt vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit natürlich einfordert. Also Leah Williamson hat das noch auf dem Rasen gemacht, die Kapitänin der Engländerin, und hat auch in den Tagen vor dem Finale immer wieder gesagt, wir sind auf einem tollen Weg und wir merken das gerade. Das fühlt sich wieder so an, als wenn was losgetreten wird, was wirklich auch perspektivisch das Zeug dazu hat, die Qualität dazu hat, zu bleiben. Nicht wieder zu verschwinden, und so eine Aufbruchstimmung, die dann eben auch erzeugt wird, die sie mitbekommen hat. Aber du, es gibt viele, die eben auch aus der Fußballblase heraus sozusagen. Aber lasst uns dranbleiben. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass England jetzt in dem Fall auch eine große Vorreiterrolle einnimmt. Es gibt viele Männer wie ein Ian Wright beispielsweise, der da auch immer wieder den Zeigefinger hebt und sagt, wir müssen auch weiterhin was ändern. Ich kann mir vorstellen, dass die dranbleiben. Und die haben jetzt seit 2015, 16, 17, vor allen Dingen 17, gab es nochmal auch so ein großes Konzept der FA, klar was auf den Plan gebracht in Sachen Strukturen. Und sind da in einer sehr, sehr guten Vorreiterrolle. Und ich bin gespannt, wie das dann in der nächsten Saison wird. Ich kenne ehrlich gesagt die Zuschauerzahlen nicht in der Women's Super League in England, aber wir haben ja die Zahlen mitbekommen, irgendwie bei den Ligaspielen auch Jahr für Jahr hier in Deutschland. Das ist überschaubar, da freut man sich eben, wenn man so um die 2000 Leute hat, beispielsweise, glaube ich, als Bayern auf dem Campus zum Beispiel, die dann zu den Spielen kommen. Im Vergleich, würde ich sagen, Sascha, zu vor ein paar Jahren, wir haben ja auch Turniere in Deutschland erlebt, der Frauen, die sie erfolgreich bestritten haben, wo man auch dachte, okay, jetzt geht was los, und wo viele da irgendwie auch drüber geredet haben. Im Vergleich dazu ist es jetzt europaweit ebenso sehr auf dem Zettel. Das hat man auch in der letzten Champions League-Saison gesehen, die wir auf die Zone übertragen haben, dass du Spiele hattest in Spanien mit ausverkauften Camp Nou oder fast ausverkauften Camp Nou, und das ein paar Mal, dass du in England große Spiele hattest, dass auch in Italien zu Juve viele gekommen sind, vor allen Dingen bei den großen Spielen. Es ist jetzt nicht mehr so auf ein Land reduziert. Deswegen, glaube ich, könnte da schon auch wirklich was entstehen. Und ich bin nicht so skeptisch wie du, sondern bin gespannt, wie sich das entwickelt, ohne natürlich irgendwie vorhersagen zu können, dass das tatsächlich jetzt so bleibt und jetzt einen riesen Zuschauerinnengewinn gibt dann irgendwie in auch dem Bundesliga-Bereich bei uns in Deutschland. Aber also, wenn man auch die Bilder gestern in Frankfurt gesehen hat und wenn man Bernd Neuendorf gehört hat, der auch gesagt hat, also es gibt jetzt so viele Gesichter, die an der breiten Öffentlichkeit jetzt bekannt sind und so. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wie sehr hält man zusammen als DFB und als auch mit den Vereinen, und wie viel macht man dann gemeinschaftlich daraus? Aber ich würde sagen, das Fundament, das jetzt bei dieser Europameisterschaft auch nochmal gelegt wurde, ist ein gutes, auf dem man wirklich aufbauen kann.
Das denke ich auch. Und nur weil ich skeptisch bin, heißt das nicht, dass ich das nicht gut finden würde. Also bitte nicht falsch verstehen.
Klar, ja.
Also von daher, das finde ich so sehr, verstanden. Sehr gut. Nee, das weiß ich, dass du das nicht so verstanden hast, aber vielleicht der ein oder andere, der zuhört. Aber ich finde auch, es wäre schön, wenn das so klappt, und dann gucken wir mal. Ich muss jetzt leider weg, Jan, deswegen müssen wir hier eine Pause machen. Wir müssen den harten Cut machen. Das war's mit dem ersten Teil Fußball heute in der Big Show. Nach der ersten Pause gibt's den zweiten. Bis sofort.